Hallo, herzlich willkommen bei Teeblatt und Kaffeefilter. Ich bin Valentin Pretzer.
Und ich bin Thorsten Burkhardt.
Thorsten, ich habe heute keine Lust auf eine Einführung. Lass uns über Dracula reden.
Alles klar, machen wir.
Was kannst du mir über Dracula erzählen?
Ja, wahrscheinlich der bekannteste Vampir, den kennen alle.
Ja.
Aus verschiedensten Medien, aus verschiedensten Iterationen, in der immer wieder auftaucht. Und da wäre es vielleicht ganz interessant, mal zu schauen, ja, was ist der Roman, der ursprüngliche Roman, worum geht es da, was sind da die Belange?
Ja, wir haben,
das können wir doch heute machen.
Wir haben einen Roman von einem Mr. Bram Stoker,
ja.
Veröffentlicht 1897, wie wir gerade noch frantically vor der Aufnahme nachgeschaut haben.
Ja, natürlich, klar.
Und ich sag mal, der Vampir ist ja ein unglaublich, auch heute noch unglaublich mächtiges Bild, mit dem unglaublich viel gemacht wurde. Ich selber war vor allem als Jugendlicher auch ganz großer Fan von dem Topos und von den Möglichkeiten, die da drin stecken. Aber diese Vorlage, glaube ich, ist ein bisschen was anderes wie das, was man heute so kennt.
Ja.
Und ich sag mal, je älter ich werde, desto mehr habe ich den Eindruck, wir müssen zurückkehren, wenn wir vom Vampir reden, zu dem, was er vielleicht ursprünglich mal dargestellt hat. Zumindest so in unserer westlichen Kultur.
Ja, also zumindest kann uns der Roman Dracula sehr viel sagen darüber, wie Literatur funktioniert, wie sie in einer gewissen Zeit funktioniert. Und Dracula, der Roman, kann uns letztendlich auch ganz viel sagen, denke ich, über das England des späten 19. Jahrhunderts. Und von da ausgehend können wir auch immer natürlich dann schauen, wie verändern sich Dinge und wie verändert sich die Gesellschaft und auch ihre Vampire. Und jede Zeit in dem Sinne hat dann ihre Vampire und jede Gesellschaft auch. Und als der bekannteste finde ich es passend, mit Dracula anzufangen.
Was würdest du sagen, ist das Nummer 1 Thema des Romans? Ich habe auch eine Idee, aber ich sagen wir es gleichzeitig?
Ein Thema, okay, alles klar.
Okay, ich zähle runter. Ja. 3, 2, 1,
Sexualmoral.
Yeah.
War gut, passt. Passt.
Okay, dann reden wir über Sexualmoral.
Okay.
Das ist ein Ding in der Zeit, um vielleicht mal eine ganz kurze historische Einordnung zu bieten, weil wir in diesem viktorianischen Zeitalter, in dem wir uns hier gerade bewegen, eine unglaublich repressive und prüde Kultur haben.
Ja, das auf jeden Fall. Also spätes 19. Jahrhundert, viktorianisches England, ein gewisser Moralkult, der da betrieben wird. Ein Alltagsbeispiel ist, man hat sich nicht lange besucht und musste immer schnell wieder gehen, damit man nicht woanders aufs Klo geht bei anderen Leuten, weil man dann seine eigene Körperlichkeit eingesteht vor anderen.
Ja,
und vor diesem Hintergrund spielt halt dieser Roman Dracula. Und dann, wenn wir über Sexualität und so weiter reden, sagt uns der Roman natürlich auch ganz viel über Bilder von Männlichkeit, über Bilder von Weiblichkeit in der Zeit und auch warum quasi der Vampir Dracula so eine bedrohliche Gestalt ist in dem Kontext. Und wir haben schon angedeutet, jede Zeit hat ihre Vampire und jede Zeit hat natürlich auch Dinge im Endeffekt, die Leserschaft verängstigt. Und das ist ja letztendlich der Sinn von so einem Horrorroman oder auch von einem Schauerroman allgemein, die Leute irgendwie, zu verängstigen, ihnen irgendwie unangenehme Situationen zu präsentieren. Und vor dem Hintergrund dieser Zeit können wir den Vampir halt besser verstehen, wie er uns da dargeboten wird. Und auch die Zeit an sich selber besser verstehen. Weil wenn wir mal gucken, was ist es denn? Was ist denn das, was Dracula macht?
Ja.
Generell. Also was ist sein Modus operandi?
Ja.
Bleiben wir erstmal bei der Moral. Können später noch über andere Themen reden, was er da macht. Aber wenn wir uns die Moral angucken, im Endeffekt, er bricht ein in die Schlafzimmer unverheirateter Frauen und zwingt sie irgendwie Flüssigkeiten auszutauschen, jetzt in dem Falle Blut. Man kann natürlich nicht alles sagen zu jeder Zeit und nicht explizit machen, aber auch da hilft es natürlich, dass das ein Vampir ist. Wenn es jetzt ein irdischer Lüstling wäre, wäre das vielleicht der Leserschaft damals nicht zumutbar gewesen. Aber eben in der Figur des Vampirs offenbart sich da einiges.
Was ein schöner Anschluss an unsere letzte Debatte über Fantastik ist. Ja, genau, also wir verwenden hier den Vampir, das fantastische Wesen, um über etwas zu reden, über das wir sonst irgendwie gerade in dieser Zeit nicht reden können oder wollen.
Genau, also im Endeffekt, was wir hier haben, ist halt, sind im Endeffekt ja Szenen sexueller Übergriffigkeit, Vergewaltigungsszenen etc., die natürlich nicht darstellbar waren, also war überhaupt nicht denkbar, sowas explizit hinzuschreiben. Aber wenn da jetzt der Vampir eben einbricht, Blut absaugt, Leute zwingt, sein Blut zu trinken und so weiter, dann ist es immer noch monströs, aber so fremd und so anders, dass es quasi in gewisser Weise verdaulich ist für die Leserschaft.
Okay, also wir haben jetzt bisher Dracula als eine Metapher für sexuelle Übergriffigkeit, sexuelle Macht.
Ja, in gewisser Weise auch also als Spiegel einer moralischen Panik in gewisser Weise. Also in der Zeit ganz massiv diese Tendenz, die Unschuld des Weiblichen muss irgendwie bewahrt werden. Kommt auch ganz oft im Text vor. Wir haben natürlich mit Mina Harker sehr prominent eine weibliche Figur, die da handelt. Und die auch im Kampf gegen Dracula ja sehr engagiert ist und sehr weise und sehr viel bezweckt. Und immer, wenn sie in Erscheinung tritt, die Jäger quasi weiterbringt im Kampf gegen Dracula. Aber trotzdem zur selben Zeit natürlich immer wieder betont werden muss, wie sehr ihre Unschuld geschützt werden muss. Und man darf ihr das alles nicht erzählen und sie soll das nicht sehen oder so. Und dann kriegt sie es doch mit und hilft super aus. Also das ist so ein Sinnbild für mich eigentlich, für so einen Zwiespalt.
Also haben wir da schon eine relativ deutliche Nachricht eigentlich vergraben, dass wenn man aufhört, die Frau irgendwie zu beschützen zu wollen, dann kann sie tatsächlich was bezwecken.
Also letztendlich, also der Roman deutet es an und er schreibt es explizit hin, aber letztendlich fängt er das immer wieder ein. Also es ist jetzt nicht irgendwie, in keiner Weise kommt in dem Text es irgendwie zum Tragen, irgendeine Art von sexueller Befreiung oder so an der Frau oder so anzustreben oder auch moralischer, intellektueller Befreiung. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist vielmehr, dass da Plot und Message in gewisser Weise in einem Widerspruch stehen. Es wird immer wieder gesagt, wir müssen auf die aufpassen. Was mit Lucy zum Beispiel, das erste Opfer Draculas, hat sich quasi selber versündigt, indem sie irgendwie, was weiß ich, von drei Männern umgarnt wurde irgendwie, musste dann bestraft werden. Also der Roman fährt da schon in gewisser Weise in der Schiene der konventionellen Moral der Zeit und kommt da nicht raus, sondern verdeutlicht uns das halt eklatant, indem es diesen Widerspruch gibt. Eine sehr nützliche Figur für den Plot, Mina Harker, bringt die Leute weiter, bringt die Ermittlungen weiter, aber eigentlich sollte das nicht passiert sein, dass sie das machen muss, weil die Männer hätten es eigentlich hinkriegen sollen und hätten sie beschützen sollen, hätten ihr das Zeug nicht erzählen sollen. Es wird immer wieder beteuert, wie kostbar und wie unschuldig sie ist. Und die große Sünde, und da kommen wir wieder zu dem ursprünglichen Punkt zurück, die große Sünde von Dracula, für die er letztendlich bestraft wird, ist ja die Unschuld von Mina befleckt zu haben. Und das ist ja dann diese Szene, sie wird dann gezwungen, das Blut zu trinken. Sie ist da natürlich mit Jonathan Harker verheiratet an dem Punkt. Es ist ein gewaltsamer Ehebruch im Endeffekt, der ihr aufgezwungen wird von dem Monster. Sie muss Draculas Blut trinken. Sie ist dann irgendwie telepathisch mit ihm verbunden. Die bekannte Szene, auch in jeder filmischen Umsetzung, immer sehr dramatisch. Van Helsing, der Wissenschaftler, der Theologe, der Notar, der Mediziner, wie auch immer, drückt ihr die heilige Hostie auf die Stirn, sie weicht schreiend zurück, behält ein Mal an der Stirn zurück, wo also ja die Hostie sie verbrennt, weil sie mit Dracula eben in diesem Bunde irgendwie verbunden ist über dieses Bluttrinken. Und das sind alles so Sachen, da ist der Roman schon sehr moralisch im Sinne seiner Zeit und sagt eigentlich an keinem Punkt, wir müssen den Frauen mehr Agency zugestehen. Sondern im Endeffekt, wir hatten Glück, dass es Mina getroffen hat, weil sie noch relativ gut damit umgehen kann. Und am Ende wird ja eh alles wieder eingefangen mit Heirat und Mutterschaft.
Das heißt, der Roman sagt uns nicht explizit, schaut mal bitte, gib den Frauen mehr Macht.
Nee, ganz furchtbar, darf nicht passieren. Da ist sich der Roman sicher.
Aber in den Momenten, in denen es passiert, werden die Dinge trotzdem besser.
Ja, das ist eben für mich der interessante Widerspruch dabei. Also,
okay.
sie zerbricht ja auch nicht daran, quasi im Endeffekt, ja. an dieser Schändung. Und sie zerbricht nicht daran, weil sie eine fromme, verheiratete Frau ist und wird am Ende mit Mutterschaft belohnt, nachdem Dracula besiegt
verstehe,
ist.
Verstehe.
Und so fängt der Roman das alles ein. Und so ist der Roman im Endeffekt auch super darin, die Moral der Zeit zu verteidigen und aufrechtzuerhalten.
Also es ist dann eigentlich in dem Moment überhaupt nichts Revolutionäres, was wir hier haben.
Nee, der Roman ist nicht subversiv in keiner Weise.
Wobei das ja die Figur Dracula selber schon ist.
Er setzt sich natürlich über die Konventionen hinweg. Er ist, wenn man so will, irgendwie, ja, sexuell befreit in dem Sinne, aber sexuelle Befreiung und das Ausleben von Lust und von Gelüsten ist natürlich negativ konnotiert ohne Ende.
Und gleichzeitig und deswegen, auch immer mit Gewalt.
Genau, und deswegen, muss es das gewalttätige Monster sein, das das tut, weil es wird auch immer betont, ein Gentleman würde sowas ja nie machen. Der Gentleman ist ja eine wichtige Figur. Dracula ist eben kein Gentleman. Und damit es auch jedem klar wird, ist er eben ein untotes, gewalttätiges Monstrum, das das tut. Wieder in dem Punkt, anders hätte man es nicht präsentieren können wahrscheinlich. Ja.
Also auf eine gewisse Art und Weise ist es ja schon so, dass das, was damals schockierend ist, der sexuelle, gewalttätige Übergriff an einer Frau, der ist ja heute nicht weniger schlimm.
Ja, natürlich, genau. Und aber ich meine, darum geht es ja auch gar nicht, im Endeffekt abzuwägen, was jetzt das größere Verbrechen oder was jetzt schändlicher ist und verwerflicher. Natürlich, jede Art von sexueller Übergriffigkeit ist natürlich vollkommen verwerflich. Es geht nur darum zu schauen, wann quasi braucht man das fantastische Monströse, um es auszudrücken. Heutzutage kann man natürlich Dinge ganz anders thematisieren. Und die schockierende Gewalt der Frauen, der Frauen ausgesetzt sind heutzutage, die kann man heutzutage natürlich und muss man realistisch darstellen.
Und heute wird ja auch anders drüber geredet. Wir haben ja eine viel gesündere Kultur.
Eben, genau. Um da eine Kommunikation also herzustellen. Das ist natürlich ein gesellschaftlicher Fortschritt, wenn man sagen muss, wir können heute über sexuelle Gewalt anders sprechen und müssen die nicht verkleiden als den Übergriff eines Vampirs oder so.
Umso spannender ist aber natürlich, dass die sexuelle Gewalt am Mann heute trotzdem sich noch nach einem Tabu anfühlt.
Genau, also da gibt's eben den Text zumindest, der quasi Dracula braucht in gewisser Weise, darüber zu reden. Genau. Und das ist der Unterschied.
Also man merkt schon, du bist ja jemand, der sich sehr ausführlich mit diesem Text auch befasst hat, wie vielleicht jeder, der irgendwie englischsprachige Literatur studiert hat und Horror, wie du jetzt gemacht haben muss. Bist du Fan von so einem Text?
Ich bin Fan von so einem Text als Wissenschaftler. Ich bin nicht Fan von so einem Text irgendwie als Freizeitleser im Endeffekt, weil es für mich also ist sehr schwer zumutbar eigentlich, so einen Text zur Unterhaltung zu lesen. Ich verstehe es natürlich, klar, es gibt spannende Passagen in dem Text durchaus, aber letztendlich finde ich es wesentlich spannender, Dracula zu lesen als Zeitzeugnis, als jetzt wirklich als Unterhaltungsroman, weil es einen schon nervös macht, wie es immer heißt, erzählt er nichts. Die muss beschützt werden, die ist so unschuldig, dann kriegt sie es doch raus, dann löst sie das Problem. Also Mina Harker ist eigentlich der MVP der Geschichte, aber wird durch die Moral der Zeit halt immer so massiv ausgebremst. Und der Roman heißt das gut, dass ich da sehr ungeduldig werde beim Lesen, gerade zum Ende hin. Deswegen ist es für mich als Wissenschaftler super interessant,
als
Leser, naja.
Wenn wir jetzt mal kurz den Plot und Mina Harker und Van Helsing wegdenken und uns auf die Figur Dracula konzentrieren. Dieses fantastische Wesen in beiden Arten und Weisen. Was für ein Verhältnis hat man eigentlich zu so einem fantastischen, gigantischen Archetypen des Horrors heutzutage?
Ja, es sind natürlich ist natürlich die Frage, was ist jetzt übrig geblieben im Endeffekt von Dracula? Es gibt natürlich ganz viele Adaptionen, die dieselbe Schiene fahren. Dracula als monströses Wesen immer wieder auftaucht, aber er verängstigt ja nicht mehr auf dieselbe Art und Weise wie früher. Ich denke, also, weiß nicht, ich denke da, es gab ja vor kurzem eine Adaption von Netflix, glaube ich.
Von Stephen Moffat hat ja einen Dreiteiler.
Genau,
Ja.
wo Dracula als Dracula auftaucht, also wo es nicht generisch um Vampire geht, sondern in der Dracula wieder auftaucht. Und da bist du ja großer, großer Fan davon. Und da funktioniert Dracula ja dann anders.
Ja. Hattest du Sex mit Dracula?
Genau, das ist der Punkt. Da wird eine andere, im Endeffekt eine andere Art von moralischer oder sexueller Panik ausgedrückt. Das ist diese Frage, auf die du anspielst. Als Harker entkommt, glaube ich, in der ersten Folge von Draculas Schloss, wird er gefragt von einer weiblichen Van Helsing, hatten sie Geschlechtsverkehr mit Graf
Ja,
Dracula?
ja,
Und ich finde, der Satz bleibt in Erinnerung, weil er uns quasi in eine moralische Panik der Gegenwart transportiert. Also, es ist nicht mehr so schockierend, im Endeffekt, um es mal plakativ auszudrücken. Es ist jetzt nicht mehr so schockierend, dass ein Vampir in die Gemächer feiner Damen einsteigt und die da misshandelt. Da ist vielleicht eine schockierende Gewöhnung eingetreten, was den Vampir angeht, in dem Sinne. Sondern hier wird was anderes thematisiert. Und ich denke, hier wird so eine gewisse Art von, ja, heteronormativer Panik auf Seiten des Mannes irgendwie thematisiert. Das also heißt, der größtmögliche Übergriff sexueller Natur, den man sich vorstellen kann, den so ein Dracula begehen könnte, wäre quasi einen heterosexuellen Mann zum Geschlechtsverkehr zu zwingen. Und das spricht natürlich in gewisser Weise auch Bände, indem man sagt, das ist jetzt der Übergriff, der die Menschen am meisten verunsichert.
Ja.
Weil denken wir zurück, wir reden über Horror. Wir reden darüber, die Leserschaft, die Zuschauerschaft mit Situationen zu konfrontieren, die ihnen Unbehagen
Ja.
bereitet. Und wenn das größtmögliche denkbare Unbehagen, was so eine übergroße, fantastische, monströse Kreatur tun kann, ist, Geschlechtsverkehr mit einem Mann zu haben gegen seinen Willen, dann spricht das natürlich davon, dass sich da die moralischen Panikstandards irgendwie verschoben haben.
Also diese Homosexualität bzw. Homophobie, die wir da ansprechen, das ist nichts, was im Originaltext irgendwie ein Thema war. Oder gab es da zwischen Dracula und Harker jemals irgendwie so eine Andeutung oder einen Subtext?
Ja, also Harker ist ja bei Dracula zunächst gefangen in dem Schloss. Also er kommt ja dahin, um diese Immobiliendeals abzuwickeln und bleibt da als Gefangener zurück. Aber das größte Problem im Endeffekt, sexualmoralisch betrachtet, was Harker mit der Situation hat, ist eigentlich die Tatsache, dass diese verführerischen Frauen von Dracula da mit auf dem Schloss sind und sich irgendwie an ihn ranmachen und ihn dazu irgendwas zwingen, was er nicht möchte und was unkeusch ist und so. Das sind natürlich auch Vergewaltigungsszenarien, bleibt aber alles schön im heteronormativen
Okay.
Bedrohungsbereich. Da ist der Vampir Dracula jetzt in der modernen Adaption, spielt da natürlich auf einer anderen Klaviatur
Ja.
moralischer Panik oder vielleicht von Ängsten. Und das ist eben die Angst im Endeffekt des heterosexuellen Mannes, homosexuell begehrt zu werden und homosexuell gemacht zu werden, vielleicht dann für homosexuell gehalten zu werden. Und es spricht halt im Endeffekt für mich Bände darüber, was quasi männliche Homosexualität immer noch für eine Taburolle hat, vielleicht in der heutigen Gesellschaft.
Was ja spannend ist, wir haben gerade, als wir hier die Episode vorbereitet haben, auch mal geguckt, es gibt eine ganz andere wichtige Vampirgeschichte zu ähnlichen Zeiten, nämlich die von Camilla,
Von Le Fanu?
die eine weibliche Vampirin, die zu einer Frau, ebenfalls zu einer Frau ins Schlafgemach steigt, und wo also die Homoerotik dadurch ein direktes Thema ist, die aber in keinem Moment irgendwie negativ bewertet oder konnotiert wird. Das war 26 Jahre vor Dracula. Und heute haben wir den Dracula, der den Männern Angst macht, dadurch, dass er sie begehren könnte, dass er sie verführen könnte.
Ja.
Wer weiß, am Ende mögen sie es ja.
Eben,
Also, ne?
genau, das ist der Punkt eben, dass man das darauf spielt halt Dracula an. Es gibt ja dieses Meme, wo zwei Männer zusammen im Whirlpool sitzen, möglichst weit voneinander entfernt, um nicht für homosexuell gehalten zu werden. Und im Endeffekt verdeutlicht dieser Satz in der modernen Dracula-Adaption diese Panik irgendwie und diese Besessenheit im Endeffekt auch einer heteronormativen Gesellschaft mit der Angst vor männlicher Homosexualität. Und das ist eben wieder das alte Thema jederzeit. Jede Zeit hat ihren Dracula.
Ich erinnere mich halt an meine Jugend, wo es schwierig war, für Männer untereinander Gefühle auszudrücken. Und dann kam irgendwann dieses, es war fast wie ein Tag eigentlich, dieser Tag No Homo ins Spiel. Dass dann irgendwie jemand zu dir gesagt hat, ja, ich mag dich, No Homo oder
Genau,
so.
aber das ist ja im Endeffekt auch so eine, wie soll ich sagen, ja, eine klägliche diskursive Absicherung irgendwie, die es ja
Genau,
eigentlich gar
genau.
nicht braucht.
Ja.
Also warum braucht es das? Es braucht es, weil es ein tabuisiertes Thema ist. Man möchte vielleicht gerne engere Beziehungen haben zu anderen Männern.
Ja.
Natürlich, aber soll bitteschön, und da ist sich der Zeitgeist ja nach wie vor noch sicher, man soll dadurch bloß nicht für homosexuell gehalten werden.
Ja.
Und das ist eben, und ich meine, die Tatsache, dass so eine Dracula-Figur, so ein Archetyp des Monströsen dafür benutzt wird, um diese Angst
Ja.
irgendwie auszudrücken, zeigt schon, dass es real und weit verbreitet ist.
Aber ist Dracula in seiner Grenzenüberschreitung, und ich bin jetzt erstmal, ich gehe jetzt von der modernen Rezeption aus, nicht auch immer was Verlockendes ein bisschen, also dieses Frivole, dass ihr dadurch vielleicht auch, in dem Fall wäre es jetzt die Homosexualität, einen Reiz bekommt.
Ja, ich meine, das Frivole darf ja jetzt existieren. Zu Zeiten von Bram Stoker durfte das Frivole ja nicht existieren oder verlockend sein. Ich denke auch, im Endeffekt, die Akzeptanz des Frivolen hat natürlich schon auch die Dracula-Figur verändert. Und darüber hinaus, ja, im Endeffekt auch den Vampir allgemein. Also der Vampir als Dracula, als monströser Typus, der verschwindet ja auch dann mit der Zeit immer mehr. Und stattdessen haben wir den Vampir ja oftmals als begehrenswerten Liebhaber in Fiktion heutzutage. Ist ja gar nicht möglich gewesen damals. Also.
Das heißt aber auch bei Bram Stoker. Das ist wirklich, das ist krass, das ist ein Tabubruch
Genau.
und ein irgendwie diese romantisierte Form, die gibt es sowieso gar nicht, aber
Nein.
es hat auch keine, also weder Mina noch Harker, die sind an irgendeinem Punkt tatsächlich versucht von ihm.
Alles ist Zwang. Alles ist Zwang und Übergriff.
Das ist ja wirklich was wir heute nicht mehr mit Dracula. Oder mit Vampiren, sagen wir mal, assoziieren würden, sondern da ist ja die Versuchung ganz groß. Aber vielleicht, bevor wir jetzt die ganze Zeit schon wieder über Sex reden, das ist doch mehr als nur das, ne? Also es wäre jetzt auch nicht so ein weitreichend einflussreicher Roman gewesen, wenn es jetzt nur, wobei wahrscheinlich hätte das auch gereicht.
Vielleicht hätte es auch
Ja,
gereicht.
wenn man nur über Sex geredet hat, aber da stecken doch auch andere Sachen drin.
Genau, also Dracula ist ja in dem Sinne das monströse andere für die damalige Zeit in fast allumfassender Form, würde ich argumentieren.
Hast du da ein Beispiel?
Also die andere wichtige Komponente der Monstrosität der Dracula-Figur ist für mich nicht nur irgendwie die sexuelle Übergriffigkeit oder so, die dadurch zum Ausdruck kommt oder die darin angelegt ist, sondern auch die Tatsache, dass es ein Fremder ist, ein fremdländischer Mensch oder eine fremdländische anthropomorphe Kreatur, wenn man so will. Also das andere ist nicht nur das sexuell irgendwie andere, sondern es ist auch vom Sinne des Imperiums oder des britischen Empire her das andere. Der Roman fängt damit an, dass Harker eben nach Transsilvanien reist, um dort dieses Immobiliending abzuwickeln. Und allein schon auf dieser Fahrt wird das Land an sich immer mehr zum anderen.
Mhm.
Es gibt diese Bemerkung am Anfang, der Zug fährt in London pünktlich los und je weiter Harker nach Osteuropa kommt, desto unpünktlicher werden die Züge.
Mhm, ja.
Und letztendlich sagt er dann, wie unpünktlich müssen die erst in China sein. Und das ist vielleicht noch hinnehmbar, dass die Leute da seltsam und monströs sind in Osteuropa von der britischen Perspektive her, ja?
Ja, ja, ja.
Das ist ja quasi von der Perspektive des Empire zu erwarten, dass in England mehr Zivilisation ist als in Osteuropa. Aber das Schockierende für die Leute der damaligen Zeit ist eben dieses Eindringen des Fremdländischen nach London. Der kauft da Immobilien, genau. Der zieht da hin.
Dafür ist Harker ja da, ne? Also
genau.
Und er mutiert ja, nein, also er offenbart sich ja im Laufe dieses Romans nicht einfach nur als Fremdländer, sondern eben auch als sexueller Schwerenöter.
Genau, ja.
Und so weiter. Und der dringt quasi nicht nur, also es ist ja alles schön und gut, solange er in Transsilvanien in die Schlafgemächer der Leute eindringt, aber dann daheim in London, das ist ja nochmal eine Potenzierung. Ja.
Genau, und Brandlinger hat darüber geschrieben, der hat es als Imperial Gothic bezeichnet.
Wer ist Brandlinger?
Das ist ein Literaturwissenschaftler, ein Kulturwissenschaftler, hat gesagt, im Endeffekt mit diesem Begriff Imperial Gothic, es ist das, was in Dracula passiert, das Schauerliche für das Empire. Das ist genau das, das andere, das Fremdländische und das Monströse, das Unzivilisierte, das, wie auch immer, wenn man vielleicht so weit gehen will, das irgendwie ethnisch Degenerierte, das Durchmischte aus Osteuropa, das kommt eben nach London. Und das ist auch ein Moment der Verunsicherung und der Angst der Leute zur damaligen Zeit, dass das britische Empire als Höhepunkt der Zivilisation und der Zivilisiertheit, dass das eben anfällig ist für Invasion. Und letztendlich ein Grund mehr, Dracula zu bekämpfen und die in Anführungsstrichen natürliche Ordnung wiederherzustellen. Eben nicht nur auf sexueller Ebene, sondern auch auf Ebene des Empire. Und der britischen Zivilisation, der britischen Gesellschaft und ihn da wieder wegzujagen quasi.
Und auch hier bleibt der Roman voll im Rahmen dieses zeitgenössischen Rassismus.
Im Endeffekt ja, weil es gibt so folkloristische Elemente, die so ein bisschen quirky, ein bisschen nett sind, so das Fremde, das ist ja ganz toll, die machen Hähnchen mit Paprika, das ist ganz lecker, das kann man da essen und so weiter. Und die Leute, das ist irgendwie putzig, dass die irgendwie, versuchen einem irgendwelche magischen Talismane zu geben am Anfang so.
Was ja alles nur eine andere Form von Rassismus ist, nur weil es nicht direkt feindselig ist.
Naja, genau.
Ist eine Verniedlichung.
Genau, das ist das irgendwie ein Stück weit, dann ist das andere okay, man kann da hinfahren, man kann da Paprika-Händel essen, ne?
Ja.
Explizit so, es ist halt irgendwie schon ein Stück weit schockierend für den englischen Gentleman, wie unpünktlich die Züge sind, aber die Grenzüberschreitung, die nicht stattfinden darf in der Logik des Romans, ist eben, dass der fremde Adelige aus Osteuropa nach London kommt und dort quasi das Empire, in das Empire eindringt und dort seine Schandtaten vollbringt. Und das ist der andere große Punkt bei Dracula für mich. Und letztendlich auch, wenn wir schon bei Zivilisation sind und magischen Talismanen, ist es ja auch noch so ein Punkt, Dracula wird ja im Endeffekt auch durch moderne Technik und Wissenschaft ein Stück weit besiegt.
Okay.
Im Sinne von, die haben irgendwelche Wachszylinderaufnahmen machen sie, sie stenografieren die Leute, sie benutzen quasi das Repertoire des zivilisierten England, was dann letztendlich auch ein Stück weit, bis auf die christlichen Sachen, die sind natürlich immer noch super wichtig, aber irgendwelche heidnischen, magischen Rituale brauchen wir da nicht. Wir brauchen Technologie und Christentum und dann können wir das Empire auch reinhalten.
Ja, Rule Britannia, okay.
Genau, so, das ist im Endeffekt der Tenor des Ganzen.
Verstehe. Ja, Dracula als Roman, ursprünglich eine Bestätigung der Britishness des Empires, der damaligen moralischen Vorstellungen, als Figur völlig zu Recht meiner Meinung nach immer wieder recycelt, dazu können wir vielleicht nochmal eine eigene Folge machen.
Auf jeden Fall.
Wir lassen euch alleine mit einem Zitat vom Ende des Buches. When we got home, we got to talking of the old time, which we could all look back on without despair, for Godalming and Seward are both happily married. Wir sind Teeblatt und Kaffeefilter und in 2 Wochen stehen wir wieder bereit, um mit euch weiter über den Vampir zu reden, oder?
Auf jeden Fall.
Danke, Thorsten. Ich liebe dich. No homo.
Ich dich auch, ja. Aber überleg mal, wie viel besser das klingt, wenn man das No homo weglässt. Damit ist eigentlich alles gesagt.